Also, wenn du nachts in einen absolut klaren Sternenhimmel schaust, so fernab von jeder Stadtbeleuchtung, dann hast du unweigerlich dieses Bild vor Augen.
Mhm. Diese gigantische, makellose Maschine, richtig?
Genau das. Alles folgt da einem perfekten mathematischen Rhythmus. Sterne zünden, Galaxien drehen sich. Da ist absolut nichts dem Zufall überlassen.
Man spürt förmlich diese unbegreifliche, fast schon sterile Ordnung.
Ja, voll. Und genau dieses majestätische, irgendwie auch distanzierte Gefühl durchströmt dich, wenn du das allererste Kapitel der biblischen Genesis liest.
Aber dann blätterst du eine einzige Seite weiter. Zu Kapitel 2.
Richtig. Und plötzlich, zack, bricht diese gesamte aufgeräumte kosmische Symmetrie komplett in sich zusammen. Wir stehen auf einmal knöcheltief im nassen Schlamm.
Der literarische Kontrast könnte da echt kaum brutaler sein. Wir erleben hier einen absoluten Definitionswandel. Von so einer universellen Perspektive hin zu einer zutiefst erdgebundenen Realität.
Und genau da wollen wir heute ansetzen. Willkommen zu einer neuen, tiefgehenden Erkundung der Quellen. Wir nutzen heute das analytische Framework des Theologen Dr. Kenneth Matthews, um genau diesen Textkomplex, also die Gartengeschichte von Genesis 2,4 bis 3,24, mal systematisch auseinanderzunehmen.
Wir werden heute im Grunde alles einreißen, was du vielleicht so aus vagen Erinnerungen an den Religionsunterricht oder aus der Popkultur zu wissen glaubst.
Oh ja, das wird spannend. Wir schauen uns nämlich an, warum der Text uns eigentlich zwei völlig unterschiedliche Schöpfungsberichte direkt hintereinander präsentiert.
Wir entschlüsseln auch uralte hebräische Wortspiele, die unser modernes Verständnis von Geschlecht und Partnerschaft ziemlich auf den Kopf stellen.
Und das ist wirklich mein absoluter Favorit heute. Wir klären detailliert, warum das Konzept der unsterblichen Seele, das unsere westliche Kultur ja total durchdringt, in diesem antiken Text eigentlich gar nicht existiert.
Das ist ein riesiger Punkt, ja. Aber lass uns direkt bei diesem drastischen Perspektivwechsel nach Kapitel 1 einsteigen.
Unbedingt. Ich meine, der erste Schöpfungsbericht ist ja extrem geprägt von Tempo und Symmetrie.
Genau. Gott wird hier mit dem Namen Elohim bezeichnet. Das steht für den allmächtigen Ferneschöpfer. Er spricht einfach und das Universum entsteht durch ein ganz spezifisches technisches hebräisches Wort, nämlich Bara.
Bara, das musst du kurz erklären.
Das ist ein Wort, das im gesamten Alten Testament ausschließlich dann verwendet wird, wenn Gott das Subjekt ist. Es drückt das Erschaffen aus dem Nichts aus.
Wow, okay. Das ist also das ultimative Ich-bin-der-Boss-Wort sozusagen.
Absolut.
Ich stelle mir das immer vor wie eine majestätische Drohnenaufnahme des Kosmos, bei der der Regisseur einfach mal so mit den Fingern schnippt, um das Licht einzuschalten.
Das ist ein tolles Bild. Und wenn wir dann in Kapitel 2 hineinzoomen, wechselt dieser Film plötzlich auf eine wackelige Handkamera.
Ja, total. Wir sind plötzlich am sechsten Tag. Das Tempo bremst dramatisch ab. Die Sprache wird richtig konversationell, fast intim.
Und der Regisseur bekommt einen neuen Namen im Text. Yahweh Elohim, also der Bundesgott Israels. Das ist ein unfassbarer Spagat zwischen dem unendlichen Kosmosgott und jemandem, der scheinbar physisch einen Garten anlegt.
Das wirft natürlich sofort die Frage auf, warum der Text diese beiden Extreme überhaupt braucht. Das wirkt ja fast wie ein Widerspruch.
Dr. Matthews bringt hier eine ziemlich brillante Analogie ins Spiel, um das aufzulösen. Wenn wir als Menschen versuchen, einen unendlichen Gott zu begreifen, stoßen wir auf das Problem der sogenannten Analogie der Erkenntnis.
Analogie der Erkenntnis. Klingt erstmal kompliziert.
Ist es aber eigentlich nicht. Stell dir vor, du vergleichst einen gelben Ball mit der Sonne. Das funktioniert, weil du beide physische Objekte studieren kannst. Du kennst beide Seiten.
Ah, verstehe. Aber bei Gott ist das anders.
Ganz genau. Bei Gott kennen wir halt nur unsere eigene, streng limitierte Seite der Gleichung. Gott ist unendlich und entzieht sich unserer sinnlichen Erfassung komplett.
Das bedeutet also, der Text muss Gott diese menschlichen Eigenschaften zuschreiben, nicht weil er physisch wie ein Mensch durch diesen Garten spaziert, sondern weil das quasi die einzige metaphorische Sprache ist, die unser menschliches Gehirn überhaupt verarbeiten kann.
Richtig, Anthropomorphismus als notwendige Übersetzungssoftware, könnte man sagen.
Übersetzungssoftware, sehr gut. Und diese Software liefert uns in Kapitel 2 ja das wohl intimste Bild der Schöpfung überhaupt.
Ja, der Text beschreibt da, dass ein Nebel aus der Erde aufsteigt und den Boden befeuchtet. Es gab ja noch keinen Regen. Und Gott spricht jetzt eben nicht einfach ein Machtwort aus der Distanz.
Nee, er macht sich buchstäblich die Hände schmutzig. Er formt den Menschen aus diesem feuchten Schlamm, fast wie ein Töpfer an seiner Scheibe.
Und hier stoßen wir direkt auf das erste geniale Wortspiel im Hebräischen. Der Name Adam stammt nämlich direkt vom Wort für diesen Erdboden ab.
Von Adama, oder?
Genau, Adama. Es ist eine akustische, permanente Erinnerung an unsere eigene Zerbrechlichkeit. Wir sind, rein materiell betrachtet, geformter Dreck.
Das klingt jetzt erstmal nicht so schmeichelhaft. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Es ist Dreck, der beatmet wird.
Absolut. Gott haucht dieser Lehmfigur den Atem des Lebens ein. Und genau an dieser Stelle kippen extrem viele traditionelle Übersetzungen in eine massive theologische Falle.
Lass mich raten. Weil sie übersetzen, und der Mensch wurde eine lebendige Seele?
Ganz genau. Diese Übersetzung mit der Seele triggert in unseren Köpfen sofort dieses griechische Denken, das Denken von Platon.
Ja, diese Idee von einem radikalen Dualismus, dass wir alle eine leuchtende, ewige Seele besitzen, die aber leider in so einem lästigen, fleischlichen Körper gefangen ist und eigentlich nur auf ihre Befreiung wartet.
Richtig. Aber Dr. Matthews stellt in seiner Analyse unmissverständlich klar, dass der hebräische Text hier ein völlig anderes Wort verwendet, nämlich Nephesh. Und dieses Konzept der Nephesh zerstört den griechischen Dualismus komplett.
Oh wow, das wirft jetzt aber echt eine enorme philosophische Frage auf, wie wir uns eigentlich selbst wahrnehmen. Ich meine, wenn wir keine unsterblichen Geister sind, die einfach nur in so fleischlichen Biomaschinen herumfahren, was sind wir dann?
Wir sind die Kombination aus beidem. Der Mensch bekommt keine Seele eingepflanzt. Er wird eine Nephesh, ein lebendiges, ganzheitliches Wesen.
Das heißt, Körper und Atem bilden eine absolut untrennbare Einheit.
Exakt. Der Text pocht darauf, dass der Mensch von Natur aus sterblich ist. In der alttestamentlichen Sprache kann man sogar von einer toten Nephesh sprechen, wenn ein Körper leblos vor einem liegt.
Wahnsinn! Im griechischen Denken wäre eine tote, sterbliche Seele ja ein völliges Oxymoron. Das ergibt da überhaupt keinen Sinn.
Eben. Für die Hebräer ist der Mensch aber eine sterbliche Einheit.
Weißt du, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, ändert das radikal, wie wir unseren Alltag betrachten. Wenn der Körper kein lästiges Gefängnis ist, das wir bloß ignorieren oder vielleicht optimieren müssen, bis wir irgendwann ins rein Geistige aufsteigen,
dann ist die materielle Welt extrem wichtig, ja?
Genau. Dann ist physische Erschöpfung, Essen, Krankheit und Körperlichkeit etwas zutiefst Relevantes und Heiliges.
Und genau diese physische Realität des Menschen führt uns dann zum allerersten großen Konflikt im Garten Eden.
Stimmt. Nachdem Gott in dieser Drohnenperspektive von Kapitel 1 ja permanent resümiert hat, es war sehr gut, da tritt er jetzt plötzlich einen Schritt zurück und sagt zum allerersten Mal das Gegenteil.
Er sagt,
es ist nicht gut.
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er ist in seiner physischen und emotionalen Begrenztheit unvollständig, richtig?
Ja, er benötigt ein Gegenüber. In vielen älteren Übersetzungen wird das leider etwas schwach als Gehilfen übersetzt.
Eben, aber im Hebräischen ist der Begriff Acer alles andere als eine untergeordnete Assistentin.
Was bedeutet Acer denn genau?
Es beschreibt eine entsprechende, absolut gleichwertige Partnerin. Das Wort wird im Alten Testament oft in Situationen von existenzieller Rettung verwendet. Oft sogar für Gott selbst, wenn er als Helfer in der Not eingreift. Es ist also jemand, der dem Mann vollkommen auf Augenhöhe begegnet.
Krass. Und die Art und Weise, wie diese Partnerin dann erschaffen wird, das ist ja fast schon wie cineastische Operationstechnik. Gott versetzt den Mann in einen tiefen Schlaf.
Dr. Matthews betont, dass dies geschieht, um das Geheimnisvolle des Wunders zu bewahren. Der Mensch darf dem Schöpfer bei diesem total intimen Akt nicht über die Schulter schauen.
Und dann nimmt Gott eine Rippe. Wobei, da gibt es ja auch eine Übersetzungskorrektur, oder?
Ja, das hebräische Wort meint wohl eher eine ganze Seite. Architektonisch gesprochen, wie die Seite eines Gebäudes, nicht nur ein kleiner Knochen.
Gott agiert hier also gar nicht mehr wie der Töpfer am Schlamm, sondern eher wie ein Baumeister.
Ganz genau. Und als der Mann dann aus diesem Schlaf erwacht und dieses absolut Gleichwertige gegenüber sieht, da bricht er quasi in die allererste Poesie der Menschheitsgeschichte aus.
Ah, das ist dieses berühmte Zitat, er nennt sie Männin.
Im Hebräischen Isha, genau. denn sie ist vom Mann, also Ish, genommen.
Ich und Isha, das ist ein ziemliches phonetisches Spiegelbild, oder?
Ja, und das untermauert diese unfassbar tiefe, wesenhafte Identität und Verbundenheit der beiden.
Das bringt mich zu einem faszinierenden Punkt über unsere heutige Einstellung zum Körper, den Dr. Matthews da macht. Der Text war ja in der Antike schon revolutionär und heute ist es eigentlich immer noch. Wir neigen in unserer Kultur ja historisch immer zu zwei Extremen, wenn es um den Körper geht.
Du meinst die Asketen und die Hellenisten.
Ganz genau. Auf der einen Seite hast du die Asketen, die den Körper für etwas Schmutziges, Niederes halten und ihn durch Verzicht bestrafen wollen. Und auf der anderen Seite die Hedonisten, für die der Körper einfach nur ein Instrument zur maximalen Lustbefriedigung ist. Aber diese Gartengeschichte etabliert da doch einen dritten Weg, oder?
Einen völlig anderen Weg, ja. Der Text deklariert die menschliche Körperlichkeit, einschließlich der Sexualität im Rahmen von Gottes Willen natürlich, als einen massiven Segen.
Also der Körper ist nicht böse, er ist heilig.
Richtig. Er dient der Gemeinschaft, der tiefen Intimität und der Fortpflanzung. Es ist eine absolute theologische Aufwertung des Physischen. Nichts daran ist schmutzig.
Das macht total Sinn. Und wenn wir also keine ätherischen Geister sind, sondern diese physischen, körperlichen Nefesh, dann ist es ja nur logisch, dass wir nicht auf irgendeiner Wolke sitzen können, sondern einen ganz greifbaren geografischen Raum zum Leben brauchen.
Und der Text verortet dieses Zuhause ja auch sehr spezifisch. Eden.
Genau. Lass uns über die Geografie sprechen. Aus Eden entspringt laut Text ein Bewässerungssystem aus 4 Flüssen. Tigris und Euphrat, okay, die ordnen wir sofort dem irakischen Raum zu, also dem alten Mesopotamien.
Mhm, absolut reale Flüsse.
Aber dann nennt der Text im selben Atemzug Pishon und Gishon, zwei Gewässer, die heute geografisch völlig unbekannt sind und die ehrlich gesagt klingen wie aus einem Mythos. Pishon, Gishon. Warum vermischt der Autor reale historische Orte mit diesen scheinbar rein literarischen reimenden Flüssen?
Das ist eine super Frage. Die Nennung von Tigris und Euphrat hat eine massive theologische Funktion. Sie verankert diese Erzählung in der damals bekannten Wiege der Zivilisation. Der Autor signalisiert dem antiken Hörer damit, hey, das hier ist kein Märchen, das in einer fernen, abstrakten Star-Wars-Dimension stattfindet.
Sondern es spielt sich in eurem eigenen historischen Hinterhof ab.
Genau, im mesopotamischen Becken. Und die Vermischung mit diesen unbekannten Flüssen, Pishon und Gishon, die unterstreicht laut Matthews einerseits den universellen, fast grenzenlosen, lebensspendenden Charakter Edens für die ganze Welt, aber durch die bekannten Ströme behält der Text eben die Bodenhaftung in der menschlichen Realität.
Okay, das leuchtet ein. Und in der Mitte dieser sehr realen Geografie stehen dann diese zwei berühmten Bäume, die eigentlich den Motor der gesamten weiteren Geschichte bilden.
Ja. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
Also, der Baum des Lebens macht für mich nach unserer Analyse jetzt völlig Sinn. Wenn wir uns erinnern, dass der Mensch als Nefesh ja von Grund auf sterblich erschaffen wurde, dann brauchte er diesen Baum ganz physisch, um überhaupt ewig am Leben zu bleiben, oder?
Exakt. Er hatte keine unsterbliche Seele, also brauchte er eine externe Quelle für ewiges Leben.
Aber der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse fungiert ja irgendwie ganz anders. Der appelliert an eine tiefere innere Sehnsucht.
Im antiken Nahen Osten stand dieses Konzept der Erkenntnis von Gut und Böse für das umfassende Streben nach Weisheit und Autonomie. Der Text widmet sich an dieser Stelle wirklich intensiv dem Wesen menschlicher Begierden.
Begierden im Sinne von Verlangen?
Ja, das Verlangen nach Nahrung, das Bedürfnis nach Arbeit und Struktur. Die Sehnsucht nach Sexualität und eben auch nach Weisheit, all das hat Gott als fundamentale Antriebe in den Menschen hineingelegt. Diese Begierden sind in ihrem Ursprung durch und durch gut.
Sie sind quasi der Motor, der uns am Laufen hält?
Genau. Sie sind der Motor der Menschheit.
Aber, und da kommt jetzt die psychologische Tiefe von Dr. Matthews Analyse ins Spiel, ein Motor ohne Lenkrad und ohne funktionierende Bremsen rast unweigerlich gegen die nächste Wand.
Ein perfektes Bild dafür. Ja.
Ich meine, wenn ich gerne esse, ist das wunderbar. Es hält mich am Leben. Aber wenn die Befriedigung dieses isolierten Verlangens zu meinem allerhöchsten, einzigen Ziel wird, dann entgleist das System doch völlig. Ich esse, bin für eine Stunde befriedigt und danach bin ich sofort wieder hungrig.
Und genau das ist der Punkt. Unkontrollierte Begierden kippen immer in eine zerstörerische, zwanghafte Obsession, wenn sie nicht eingehegt werden.
Also wahre Freiheit entsteht paradoxerweise gar nicht durch das grenzenlose Ausleben aller unserer Wünsche.
Nein, laut der Quelle entsteht wahre Freiheit durch die Unterordnung dieser Wünsche unter ein höheres Gut, nämlich den Willen Gottes. Diese göttlichen Leitplanken, wie das Verbot beim Baum der Erkenntnis, sollen die Begierden nicht ersticken. Sie sollen sie in Bahnen lenken, in denen sie konstruktiv wirken können.
Und sobald der Mensch dann in Kapitel 3 versucht, diese Leitplanken zu durchbrechen und absolute Autonomie zu erlangen,
zerbricht die gesamte Architektur des Gartens. Die Harmonie mit Gott, die Beziehung zwischen Ish und Isha und sogar der Frieden mit der Tierwelt, symbolisiert durch die Schlange, alles implodiert.
Puh, das führt uns jetzt unweigerlich zu dem Elefanten im Raum, den wir bisher so ein bisschen umschifft haben.
Oh, ich ahne, was jetzt kommt.
Ja, wir haben diese Flüsse, die sich reimen. Wir haben Bäume, die quasi ewiges Leben spenden und später sprechende Tiere. Die provokante Frage ist doch, sind Adam und Eva eigentlich vom Autor jemals als reale, historische Figuren gedacht gewesen? Oder lesen wir hier eine einfach brillant konstruierte, metaphorische Lehrgeschichte, einen antiken Mythos?
Das ist die große Debatte. Aber Dr. Matthews argumentiert hier intensiv anhand von textinternen Beweisen, dass der ursprüngliche Autor der Genesis keinen Zweifel daran lassen wollte, dass Adam und Eva echte, historische Personen in Raum und Zeit waren.
Okay, das ist eine starke Behauptung. Wie belegt er das am Text?
Der Schlüssel dazu liegt in der literarischen Struktur des Buches Genesis selbst, insbesondere in den sogenannten Toledoth.
Toledos, das ist dieses hebräische Strukturwort, das in den Bibeln meistens mit »Dies ist die Geschichte von« oder »Dies ist der Stammbau von« übersetzt wird, richtig?
Ganz genau. Das taucht in der Genesis immer wieder auf als so eine Art Überschrift.
Mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass diese Überschriften die ersten 11 Kapitel, also diese scheinbar mythische Urgeschichte mit der Erschaffung, dem Garten und der Sintflut, total nahtlos mit den Kapiteln 12 bis 50 verknüpfen.
Und wer taucht in Kapitel 12 auf?
Abraham. Und Abraham ist ja eine Figur, die historisch im Nahen Osten so zwischen 2200 und 1500 vor Christus sehr konkret verortet ist. Das ist ja greifbare Geschichte.
Und genau das ist der entscheidende literarische Mechanismus. Indem der Autor exakt dasselbe Bindeglied, dieses Toledot, verwendet, um von der Erschaffung der Welt bis zu den historischen Zelten Abrahams zu navigieren, signalisiert er absolute Kontinuität.
Er baut also bewusst keinen Bruch in der literarischen Gattung ein. Er sagt nicht, so, der Mythos ist vorbei, jetzt kommt die wahre Geschichte.
Richtig. Für den Autor verschmelzen diese Sphären zu einer einzigen, durchgehenden historischen Linie.
Das wird ja auch durch diese endlosen Genealogien untermauert, oder? Wenn man sich Kapitel 5 anschaut, das liest sich ja fast wie ein formelles Geburtsregister aus dem antiken Rathaus. Der Text zieht da eine ununterbrochene, akribische Abstammungslinie von Adam direkt bis zu Noah.
Und in Kapitel 11 geht diese Kette dann nahtlos von Noahs Sohn Sem weiter bis zu Abraham. Der Autor bemüht sich hier wirklich extrem, eine genetische und literarische Brücke zu schlagen.
Um das klarzustellen, wir sagen damit nicht, dass die Genesis ein modernes Biologie- oder Geschichtsbuch nach unseren heutigen westlichen Maßstäben ist. Die Quelle selbst betont ja die bildreiche theologische Sprache, aber die textliche Intention des Autors war es, Adam und Eva als den realen historischen Prolog zur Geschichte des Volkes Israel zu verankern.
Absolut. Es ist die Geschichte Gottes, der in den Schlamm der menschlichen Existenz hinabsteigt und von dort an eine ununterbrochene Beziehungsgeschichte schreibt. Keine losgelöste Märchenwelt.
Das ändert völlig, wie man diesen Text liest. Wahnsinn. Wir sind auf dieser tiefgehenden Erkundung heute von der mathematischen Perfektion des leeren Kosmos direkt in den Staub der Erde gezoomt.
Wir haben gesehen, dass wir keine unsterblichen Geister sind, die in fleischlichen Gefängnissen festsitzen, sondern ganzheitliche, sterbliche Wesen. Nefesh.
Und dass unsere physische Körperlichkeit und unsere Wünsche von Grund auf gut sind. Begierden, die wie ein Motor wirken, die aber zwingend die Leitplanken eines höheren Willens benötigen, um uns eben nicht selbst zu zerstören.
Und genau an diesem Punkt, an dem wir begreifen, dass unsere Begierden nach Weisheit und Autonomie unsere mächtigsten, aber auch unsere gefährlichsten Antriebe sind, hinterlässt uns der Text mit einer Spannung. Eine Spannung, die wir nicht so einfach auflösen können.
Wie meinst du das?
Naja, wenn Gott uns diese Wünsche gegeben hat und gleichzeitig genau wusste, dass sie ohne seine ordnenden Leitplanken direkt in die Katastrophe führen.
Warum stellt er dann den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, also die absolute und ultimative Versuchung für genau diese menschliche Autonomie, unübersehbar mitten in das Zentrum dieses Gartens? Ich meine, hätte er ihn nicht in irgendeine dunkle Ecke pflanzen können?
Das ist die große theologische Frage. War das Ganze eine unausweichliche theologische Falle, in die diese physischen, fehleranfälligen Menschen tappen mussten?
Oder war die reelle Möglichkeit, Gottes Willen aktiv abzulehnen und sich für die eigene Autonomie zu entscheiden, die absolut unverhandelbare Voraussetzung dafür, dass die Harmonie in Eden überhaupt echt war? So dass es echte Liebe und kein bloßes Programmieren von Biorobotern war.
Das ist ein Gedanke, der weit über den Text hinausgeht.
Definitiv. Aber ein perfekter Gedanke für deine eigene nächste Tiefenrecherche.